Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Nerds, woher kommen sie und was sie schon erlebt haben? Wer an Nerds denkt, hat schnell bestimmte Bilder im Kopf. Worum geht es aber dabei und wohin geht die Reise der Nerds, die sich vom Außenseiter, von der Außenseiterin zur Siegesfigur im Silicon Valley entwickelt haben? Darüber unterhält sich Stefan Walli mit der Kulturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Gehört unsere Zukunft den Nerds? Sie erinnern sich vielleicht, vor vielen Jahren waren die Nerds in Filmkomödien vielleicht noch Außenseiter, manchmal bemitleidenswert, und dann übernahm Bill Gates die Welt, wie uns manche erzählen. Gehört die Zukunft den Nerds oder hatten die Nerds bereits ihre beste Zeit? Das Ganze hat sich Anne-Kathrin Kohut, die wir heute hier zu Gast haben, wissenschaftlich angeschaut. Sie hat eine Kulturgeschichte der Nerds geschrieben. Ihr Hintergrund ist ein sehr pluraler Hintergrund. Sie hat Germanistik studiert, Kunstwissenschaft, Medientheorie, Fotografie, arbeitet seit langem im Bereich popkultureller Phänomene, ist Herausgeberin von Zeitschriften in diesem Bereich und hat Bücher zum Thema geschrieben über Netzfeminismus und zuletzt eben das Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte. Wir wollen wissen, haben die Nerds eine große Zukunft? Ist diese Zukunft vorbei? Und wie sehr müssen wir auf Nerds aufpassen oder sind wir nicht alle selber schon Nerds? Liebe Anne-Kathrin, herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek, bereits zum zweiten Mal.
Große Freude. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wiedergekommen.
Es freut uns sehr. Vielleicht zuerst als Wissenschaftlerin sich mit Nerds auseinanderzusetzen. Aber was ist das für ein Genre eigentlich der Wissenschaft, um das es hier geht?
Ich glaube, dieses Genre habe ich erfunden. Nein, Quatsch. Aber man muss natürlich sich diesem Phänomen sehr interdisziplinär widmen, weil wir haben es hier einerseits mit einem Begriff zu tun, den man am besten begriffsgeschichtlich auf den Zahn fühlt. Aber man hat es auch mit einer Figur zu tun, die man in sehr vielen unterschiedlichen Medien findet. Also man findet sie natürlich im Film und in Fernsehsendungen und in Serien. Und man findet sie aber auch in journalistischen Artikeln. Man findet sie aber eben auch im Alltag. Ne? Also ständig werden Menschen als Nerds typisiert oder angesprochen oder nehmen sich selbst so wahr oder inszenieren sich auch selbst so. Das heißt, also man muss sozusagen mit einer sehr, mit einer gewissen Medienkompetenz natürlich da rangehen und kann das nicht nur literaturwissenschaftlich machen, man kann es eben auch nicht nur medientheoretisch machen. Man muss sozusagen diese Disziplinen zusammenbringen.
Ein Kernbegriff dabei ist diese Sozialfigur. Kannst du uns erklären, was man unter einer Sozialfigur versteht?
Ja, die Sozialfigur oder den Begriff, den habe ich genommen, weil genau wegen dieser Schwierigkeit eigentlich. Ne? Am Anfang war die Idee, okay, ich schaue mir das Stereotyp an. Also ne, der Nerd als Filmfigur vor allem, als literarische Figur und in all ihren Charakteristika und ob sich die verändert haben oder nicht. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich eben an so Grenzen komme, weil natürlich der Nerd ist nicht nur eine Filmfigur, der Nerd ist nicht nur eine literarische Figur, sondern es ist auch eine Figur, die vor allem eigentlich im Sozialen lebt und figuriert wird oder ausgelebt wird, sage ich mal. Und da bot sich eben dieser in der Soziologie entstandene Begriff der Sozialfigur an, weil er so ein besonderes Spezifikum eigentlich versucht herauszuarbeiten. Denn es ist ein Figurenbegriff, der anders als die anderen Figuren zeitgebunden ist. Das heißt, wir haben eine Figur, die immer im Austausch mit gegenwärtigen Entwicklungen eigentlich sich immer wieder so auch umfiguriert, neu figuriert und das Zeitgeschehen aufgreift, verarbeitet, Diskurse eigentlich zum Ausdruck bringt, die in der Gegenwart gerade virulent sind.
Das bedeutet, wenn wir über Nerds reden, müssen wir über die Geschichte der Nerds reden. Wann traten denn die Nerds das erste Mal auf? Wie würdest du das datieren? Oder haben sie eine Vorgeschichte, die vielleicht vor dem Begriff des Nerds zurückreicht?
Also ich mache beides, ich datiere das schon. Also wie gesagt, die Begriffsgeschichte, da kann man relativ eindeutig sagen, gut, der Nerd ist aufgetaucht in den 50er Jahren als ein Slangbegriff unter Jugendlichen, die halt bestimmte Personen Nerds genannt haben, die eher so spießig waren. Square, Quadratschädel hat man das damals genannt. Und auf der anderen Seite versuche ich aber eben auch zu zeigen, und das gehört eigentlich auch zu dem Sozialfigurenkonzept dazu, dass es immer auch Präfigurationen gibt. Also es gibt immer Figuren, die den Sozialfiguren vorausgehen, an die sie anschließen, die sie vielleicht irgendwie neu konfigurieren. Und Da ist es eines meiner Ziele natürlich, ja, mal zu gucken, was sind denn eigentlich so Vorfiguren von diesem Nerd? Genau, wie weit reichen die zurück? Und das genau kann dann schon mal ein bisschen weiter auch sein.
Du erwähnst ein Gemälde von Albrecht Dürer von 1514 in deinem Buch, und zwar der Kirchenvater Hieronymus im Gehäus. Vielleicht beschreibst du dieses Bild und warum du einen Bezug bis 1514 hast.
Ja, also ich wollte vor allem unbedingt zeigen, dass der Nerd sich in diese Tradition von gelehrten Figuren eingeschrieben hat oder einzuordnen ist. Und Hieronymus ist halt so eine ganz populäre eigentlich Gelehrtenfigur der Kulturgeschichte. Und man sieht auf diesem Bild eben ja einen geschlossenen Raum, sage ich mal, eindeutig. Und Hieronymus sitzt da eben sehr vertieft in seiner Arbeit am Schreibtisch. Und da gibt es jetzt noch ganz viele Attribute und Details, aber die sind jetzt gar nicht mal so wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich, dass er sich abschottet. Also, dass es eine Person ist, die sozusagen nicht ihre Energien oder auch ihr Wissen aus der Lebenswelt zieht, sondern dass es eine Figur ist, die ihr ganzes Wissen aus Büchern zieht, aus sich selbst vielleicht, auf jeden Fall aus dem geschlossenen Raum, den man sich so selber kreiert. Auch später wurde das ja oft kritisiert, so als oder auch heute noch als der sogenannte Elfenbeinturm. Und in dieser Tradition würde ich eben sagen, ist der Nerd zu verorten.
Im 19. Jahrhundert kommt es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Jugend, die romantische Vorstellungen hat, die eine Dynamik ausstrahlen will, und die wählen sich als Gegner einen Philister. Und dieser Philister ist eine Zwischenfigur zwischen dem, was du bei Hieronymus beschreibst, und dem, was du in den 50er Jahren siehst.
Würde ich sagen, ja, genau. Also der Philister ist erstmal auch eine Sozialfigur, und ich finde, man kann an dieser Figur ganz gut zeigen, Sozialfiguren haben ihre Zeit. Ja, also sie leben auch irgendwann ab, weil man sie vielleicht nicht mehr braucht. Und der Philister ist eine Figur, die man vielleicht jetzt auch aus heutiger Perspektive bildungsbürgerlich nennen würde, die man spießig nennen würde. Und der Poet, die gegenübergestellte Figur sozusagen, war natürlich das ganze Gegenteil. Und was ich zeigen will, ist, dass eigentlich immer für jede Figur auch interessant ist zu schauen, was sind eigentlich ihre Gegenfiguren, was ist eigentlich sozusagen, ja, dass die ganze Figurenaufstellung, und die muss man sich immer mit anschauen. Und es zeigt sich eben, dass es immer diese beiden Konstellationen gibt, ne? Also Philister, Poet, später kommt dann hinzu auch der Beatnik zum Beispiel und der Square. Da haben wir schon zum ersten Mal diesen Begriff des Squares, der sich dann später eben ganz klar, aus dem dann ganz klar der Nerd hervorgegangen ist als Begriff. Und der Nerd dann ursprünglich als Gegenfigur nicht zum Beatnik, das ist dann ein bisschen später zum Rebellen. Und genau, also das ist so die Anfangstradition vielleicht der Nerdfigur, wo der Nerd eben noch als der Spießer gesehen wird. Und das ist natürlich eigentlich was mich sehr überrascht hat auch, weil für uns ist der Nerd ja eine Außenseiterfigur und vielleicht sogar auch eine coole Außenseiterfigur. Auf jeden Fall eine, die man jetzt nicht sagen würde, die entspricht dem Konsens oder die fügt sich der Elterngeneration ein sozusagen. Und da sieht man aber, zu dem Zeitpunkt ist das eben noch ganz klar so gedacht.
Der Nerd wird also vom herrschenden Spießer, vom Bürokraten irgendwann zur Gegenfigur des Mainstreams. Und ich glaube, die Teenager-Komödien spielen da eine relevante Rolle.
Genau, also der Nerd, wie wir ihn heute kennen, würde ich sagen, ging vor allem im Teen-Movie hervor. Das hat schon auch wieder so eine zeithistorische, da kann man so zeithistorisch begründen, wenn man will, weil sich sozusagen die Teen-Movies als Genre verändern. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, der Vietnamkrieg ist vorbei und man hat also diese Figur des Rebellen oder vorher auch des Beatniks sozusagen, die verliert an Relevanz. Also man beginnt sozusagen, man hat das damals genannt, sich in Polyester zu betten. Und da kommt dann eine neue Gegenfigur zum Nerd auf und das ist der Sportler. Und der Sportler ist dann natürlich die Figur sozusagen, die Mainstream-Kultur verkörpert, die herrschende Norm verkörpert, auch natürlich die Person, die man anstrebt zu sein. Und der Nerd wird sozusagen zur Abweichung in dieser Konstellation. Und genau, und da entwickelt sich eigentlich so ein bisschen die Figur, die wir heute kennen. Also dieser Hornbrillen tragende, ein bisschen Slapstick-artig, immer alles falsch machende Teenager.
Bis jetzt sind wir komplett ohne den Begriff Computer ausgekommen.
Ja, und der Begriff Computer
ist natürlich ein Schlüsselbegriff für den Nerd von Welt heutzutage. Der Computer tritt dann relativ früh eigentlich in den Geschichten der Nerds auf und wird eine immer zentralere Rolle einnehmen.
Genau. Also mir ist es ganz wichtig, immer zu zeigen, dass es diese Wechselwirkung gibt zwischen Figuren und sozusagen, also Figuren aus Film und Fernsehen und auch diesen Teenager-Nerds aus diesen Komödien und realen Personen, die durch die Figuren natürlich versuchen, auch bestimmte Motive oder Geschichten zu erzählen. Und man kann so ein bisschen zuspitzen, dass das Jahr 1984 dafür nicht ganz unwichtig ist, weil 84 alle beweisen wollten, dass 84 nicht 84 wird, wie Orwell das einmal eben beschrieben hat. Und in der Zeit sind deshalb oder in diesem Jahr sind deshalb sehr, sehr viele Bücher über Silicon Valley erschienen und auch sehr viele Dokumentationen, also Fernsehdokumentationen über Silicon Valley erschienen. Und sie alle versuchen eben diese derzeit wichtigen Computerpioniere, klar Bill Gates, aber auch Steve Wozniak vor allem, irgendwie literarisch-filmisch zu fassen. Und sie finden dafür eben diesen Teenage-Nerd sozusagen, um natürlich auch irgendwie diese Person zu vermitteln einem breiteren Publikum. Und da vermischt sich sozusagen oder da verbindet sich diese verbindet sich dieses Stereotyp und diese realen Personen vielleicht zum ersten Mal zu so einer Sozialfigur.
Das Interessante ist ja, dass diese Nerds in der richtigen Welt langsam die Macht übernommen haben in den folgenden Jahrzehnten und diese Nerds wahrscheinlich auch Rollenmodelle waren für viele. Vielleicht eines der ersten Male nach den 60er Jahren.
Denke ich auch. Also ich glaube, der Grund dafür ist natürlich, dass diese Industrie wirklich durchgeschlagen hat. Also es gibt schon immer im Film oder in den 80er Jahren hat man ja schon gemerkt, okay, das ist eine Industrie, die wird uns beherrschen. Und es gab eine Erfolgserzählung nach der anderen und das Gleiche findet sich dann eben auch in den Teen-Movies dieser Zeit. Es entwickelt sich das Motiv der Rache des Nerds, ne? Also diese Idee, dass man in der Schule noch so ein bisschen trottelig und der Außenseiter ist und die Sportler sind die Beliebten, aber nach der Schulzeit, dann ändert sich das, ne? Wenn die Highschool vorbei ist, dann wird aus dem Sportler, wenn er nicht gerade Profisportler wird, meistens eher so ein Mechaniker oder so, ne? Und aus dem Nerd wird eben der Computermilliardär. So die Idee. Und das hat sich natürlich ja auch oft sozusagen erfüllt. Also diese Narrative haben sich bestätigt und deswegen wurde natürlich das auch so eine Figur, die man sich zum Vorbild genommen hat, also die man plötzlich attraktiv fand, weil sie natürlich ihre ganzen, ihre Asozialität oder alles, was ihr an Kompetenz gefehlt hat, ausgeglichen hat durch den finanziellen und dadurch natürlich auch am Ende gesellschaftlichen Erfolg. Und dann kommen so verschiedene Aspekte dazu, weil ich auch verschiedene, sag ich mal, Unterformen des Nerds nochmal unterscheiden würde. Also klar, es gibt den Silicon Valley Nerd und gerade der Silicon Valley Nerd einer eher zweiten Generation ist dann auch ganz stark eigentlich, das vermischt sich auch mit einer Unternehmerfigur, kommt zwar eigentlich so aus der Hippie-Bewegung und aus der Idee, auch das hat man heute immer noch im Startup-Speech, die Welt zu verändern mit den Erfindungen. Aber tatsächlich natürlich hat sich das ja auch als so eine neoliberale Ideologie herausgestellt. Und dann würde ich sagen, gibt es aber noch eine andere Figur, die auch dem Nerd sehr ähnlich ist oder so Überschneidungen aufweist. Das ist der Hacker. Das ist vielleicht dann eher so diese genialische Künstlerfigur, die natürlich subversiv sein kann, aber nicht unbedingt immer sein muss. Dann gibt es den Gamer, der natürlich eher das Opfer sozusagen der Technik ist, der Süchtige. Also hier merkt man schon, das differenziert sich dann aus und die Figuren sind auch ein bisschen unterschiedlich zu bewerten. Aber in der Summe würde ich sagen, hat sich ein sehr positives Bild vom Nerd durchgesetzt.
Vielleicht an dieser Stelle, bevor wir genau in die Gegenwart schauen, nochmal ein Versuch, das zu greifen. Wir haben jetzt den Nerd sehr unterschiedlich definiert. Wir haben von Anfang an gesagt, die Definition ändert sich ja auch entlang gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und Veränderungen. Aber gibt es ein paar Begriffe, die du sagen würdest, die sind zeitlos oder haben die meiste Zeit auf den Nerd zugetroffen?
Also ich glaube, dass das Zeitloseste ist, dass der Nerd eine Person ist, die sich spezialisiert. Also die sich auf einen bestimmten Bereich hyperfokussiert, nennt man das auch. Deswegen gibt es auch manchmal diese Überschneidungen zum Autismus oder zur Beschreibung autistischer Personen, auch als ja so eine Art Nerdkrankheit. Das heißt, man blendet viel aus, aber einen Bereich, den beherrscht man besser als alle anderen. Und ich glaube, das ist immer noch sehr aktuell und passt auch, finde ich, zu so einer gegenwärtigen Wissenskultur. Und dann, glaube ich, auch so eine gewisse, und das wird, glaube ich, heute auch als cool gedeutet, so eine gewisse Awkwardness oder Verschrobenheit oder also, dass man sich eben auch die Freiheit nimmt, anders zu sein, eben gerade nicht sozusagen einer bestimmten Norm, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen.
Mhm. Kommen wir jetzt, wie versprochen, in die Gegenwart. In den Jahren ab 2005, 2010 treten Serien auf wie die Big Bang Theory. Gleichzeitig beginnen wir, bestimmte Verhaltensweisen, soziale Verhaltensweisen zu hinterfragen. Eine Debatte über Rassismus nimmt eine andere Dimension an. Die Auseinandersetzung um LGBT-Plus-Rechte tritt in den Vordergrund. Wie geht es dem Nerd in dieser Situation? Gerät er in Probleme? Stellt er sich als altmodisch heraus?
Ich denke, ja. Also ich meine, für den Nerd ist noch alles offen, glaube ich. Also es ist immer noch eine sehr positive Figur, aber eigentlich beginnt man in den USA zumindest schon in den 90er Jahren die Figur sehr kritisch zu betrachten. Am Anfang ist das so eine rein feministische Perspektive gewesen, dass man halt sagt, okay, der Nerd, aber das gilt für jede Sozialfigur ganz klar, hat eben ein Geschlecht, ein männlich, also er ist meistens männlich gedacht. Natürlich gibt es unzählige weibliche Nerds, also auch in Filmen und Serien und so weiter, aber alleine, dass das Stereotyp männlich ist, heißt, dass man als Frau nicht die gleiche Autorität hat, wenn man diese Figur verkörpert, als wenn man zum Beispiel ein Mann ist. Also da ging das schon los, dass man angefangen hat, das mal zu problematisieren. Warum ist eigentlich die wichtigste Sozialfigur der Gegenwart mal wieder ein Mann sozusagen? Und ich denke schon, also es gab dann natürlich so diverse Skandale, die Gamergate-Debatte und so weiter und so fort, wo man auch gemerkt hat, naja, es gibt viele Nerds, die sehr konservative Grundzüge haben auch, die durchaus bestimmte, wie man sagt, patriarchale sozusagen Vorstellungen weiter transportieren und verkörpern und so weiter. Und das hat man natürlich auch, das findet man natürlich heute unter der aktuellen Diskurslage hochproblematisch. Und natürlich, auch da kann man jetzt wieder anfangen, ja, der Nerd ist meistens eine weiße Figur, dann gilt natürlich auch wieder das Autoritätsproblem für People of Color. Und insgesamt merkt man einfach, okay, also ist der Nerd eigentlich wirklich so eine Außenseiterfigur oder ist er nicht eigentlich ein ziemlich privilegiertes Wesen sozusagen? Also diese Auseinandersetzungen gibt es durchaus.
Mhm. Diese Auseinandersetzungen werden nicht sofort enden. Die Zukunft des Nerds können wir noch nicht beschreiben, aber ich glaube, es war ganz interessant, in die Geschichte des Nerds und seiner Vorläufer und Vorläuferinnen zu blicken. Anne-Kathrin Kohut hat dazu dieses Buch geschrieben, das heißt Nerds, eine Popkulturgeschichte bei CH Beck. In der Robert-Jung-Bibliothek wird Anne-Kathrin Kohut jetzt mit Gästen vor Ort diskutieren und Gästen, die online dabei sind. Wenn Sie mal Fragen stellen wollen, melden Sie sich an auf unserer Homepage www.jung-gk-bibliothek.org und geben Sie Ihre Meinung oder Ihre Frage dazu bekannt. In diesem Sinne, herzlichen Dank, liebe Anne-Kathrin.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönen Tag.